Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Politikwissenschaftlerin und SPD-Politikerin Gesine Schwan. Nicht hier im Studio hier bei mir, sondern zugeschaltet. Wir hoffen auf stabile Leitung. Frau Schwan, einen schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Wir sortieren die Themen dieses Tages. Großes Thema, einmal mehr die Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Die geht gleich los und was da auf dem Beratungstisch liegt, das werden wir diskutieren. Frau Schwan, und irgendwie habe ich nach den letzten Tagen ein Bedürfnis. Ich möchte das Wort Weihnachten dabei so selten wie möglich sagen heute. Meinen Sie, das gelingt uns?
Naja, uns wird es schon gelingen, aber auf die längere Sicht ist das natürlich ein zentraler Punkt, sowohl öffentlich als auch für viele Menschen privat.
Und ist übrigens auch genau in einem Monat dieses Fest. Also noch ein bisschen Zeit und auch Raum für andere Themen und Fragen. Ich nenne Ihnen mal zwei, um die es heute jenseits von Corona gehen wird. Warum kommt der Scholz-Zug nicht so richtig in Fahrt? Und haben Frauen ein anderes Verhältnis zur Macht? Und wir begrüßen Sie alle, Frau, Mann, divers, zu einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Heute Mittag in knapp zwei Stunden tagt einmal mehr diese Runde der 17, also die Länderchefs gemeinsam mit der Bundeskanzlerin. Und wenn man bis vor Corona dachte, was haben politische Entscheidungen schon mit meinem Leben zu tun, was da entschieden wird, das merken wir alle ganz konkret jeden Tag. Und insofern ist die intensive Debatte darüber, was beschlossen wird, auch jeden Tag notwendig. Heute führen wir sie mit Gesine Schwan, unter anderem Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Frau Schwan, wir wissen noch nicht, was beschlossen wird, aber wir wissen, was auf dem Beratungstisch liegt. Die Kernidee, den Lockdown Light verlängern bis zum 20. Dezember auch und damit dann Lockerungen für einige Tage um das große Fest möglich sind. Grosso modo einverstanden?
Mir scheint, dass das vernünftig ist. Man weiß natürlich nicht, auch die jetzt alle Informationen auf dem Tisch haben und die entscheiden müssen, wie die Weiterentwicklung ist, zum Beispiel das Hinterherhängen von Todesfällen gegenüber dem, was vorher war. Das ist ja sehr deutlich, heute haben die sich massiv gesteigert. Aber ich glaube, die Kenner solcher Entwicklungen wissen, dass es eben immer zunächst langsam losgeht und scheinbar harmlos, aber dann eben wird es doch sehr problematisch. Also da bleibt nichts anderes, als zu bekennen, dass es immer wieder Informationsunsicherheiten gibt und dass man deswegen auch nicht einfach unflexibel reagieren kann. Auf der anderen Seite, dass man auch weiß, man will Stabilität und Verlässlichkeit bringen. Aber ich denke, unsere Gesellschaft ist auch reif genug zu verstehen, wenn man das mit einer gewissen Vertrauensvorgabe an die Gesellschaft offenlegt und sagt, wir haben jetzt aus den und den Gründen so und so entschieden. Da gibt es auch Unsicherheitsfaktoren, aber das halten wir durch, um kein Durcheinander zu machen. Dann wird das die Gesellschaft verstehen.
Frau Schwan, es gibt so ein bisschen Störung in der Leitung, ein Rauschen. Wir versuchen das jetzt mal im Laufe der Zeit, im Laufe der Sendung noch ein bisschen zu reduzieren. Bleiben aber erstmal beim Thema. Die Frage, was da jetzt also entschieden wird und was nicht. Es gibt einige Streitfragen, die da auf dem Tisch liegen, zum Beispiel um die Abwägung Weihnachten versus Silvester. Das sagt Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, dazu.
Weihnachten ist das Fest der Familie, Silvester natürlich mehr das Fest der Freunde. Und ob man da auch die gleiche Zahl mit 10 Leuten beispielsweise machen soll, da bin ich zurückhaltend. Das müssen wir heute nochmal besprechen. Da wäre mir lieber, wir würden da etwas konsequenter sein an Silvester, dafür etwas freier in der unmittelbaren Weihnachtszeit.
Markus Söder heute Morgen im Morgenmagazin. Frau Schwan, ich finde bei dieser Abwägung interessant, wir könnten jetzt über die Sache selbst diskutieren, aber ich finde interessant und eigentlich auch problematisch, zeigt sich hier nicht die ganze Willkür der Entscheidung? Weihnachten ist Familie, Silvester sind Freunde. Virologisch betrachtet ist das ziemlich egal.
Ja, das kann man wohl sagen. Und es ist auch dann eine sehr subjektive Einstellung. Die einen sagen, die Freunde sind wichtiger, die anderen sagen, die Familie. Und wahrscheinlich wird das Ganze von praktischen Politikern auch unter dem Aspekt gesehen, wer ist mehr und wer wählt mich mehr. Also ich glaube, dass man da diese Unterscheidung nicht machen soll.
Frage ist natürlich auch, wie kommt man bei diesem Entscheidungsfindungsprozess zusammen? Wir haben jetzt gerade mal 10 Tage, dass die Runde zum letzten Mal getagt hat. Und da gab es ja so ein bisschen Ärger darum, also vor allem bei den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, dass da im Kanzleramt schon was vorbereitet wurde. Jetzt hat man es umgedreht. Jetzt haben sich die Länder mal vorher zusammengesetzt und haben selber was vorbereitet, was jetzt diskutiert wird. Insgesamt bleibt es aber natürlich doch ein Prozess, der irgendwie in den Staatskanzleien und Kanzleramt Kanzleramtsbüros stattfindet und nicht wirklich offen und transparent.
Ja, also das ist ja auch immer eine Frage, wie weit müsste das nicht viel mehr im Parlament auch diskutiert werden. Nun hat es ja eine Parlamentsdiskussion gegeben und man soll sich jetzt auch nicht vorstellen, dass so eine Parlamentsdiskussion nicht auch politisch strategisch geführt wird. Denn da die Argumente, die vorgebracht werden, werden immer von den Parteien sachlich, aber auch natürlich mit Blick auf Machterhalt und Machtverlust vorgetragen. Aber trotzdem, also wir haben jetzt eine Diskussion gehabt, ich glaube jetzt noch mal eine zweite kurz hinterher. Man hätte früher wahrscheinlich mehr Diskussionen machen, das ist nicht so viel. Aber dass die jetzt die Ministerpräsidenten vorbeugend sagen, so nun setzen wir uns mal zusammen, ist nachvollziehbar. Denn ich meine, die waren das letzte Mal offenbar auf dem falschen Fuß erwischt und jetzt wollen sie sich das nicht mehr gefallen lassen, sondern wollen es alleine vorbringen. Eine Voreinigung finde ich auch nicht problematisch.
Mhm. Was möglicherweise problematisch ist für viele, die das beobachten und dann eben auch erleben, dass das hin und her, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Schulen wieder angucken, das wird ja wohl heute auch ein Punkt sein, über den man länger sprechen wird. Da wünscht man sich wohl im Kanzleramt, dass da nochmal genauer geguckt wird und auch ein paar Veränderungen vorgenommen werden. Jetzt ist das so ein Spielball. Mal ist die Priorität, Schulen müssen unbedingt offen bleiben. Dann heißt es, wir müssen da doch wieder virologisch hinschauen. Ist das im Moment ein nicht, frage ich jetzt auch gerade die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan, ist das im Moment ein Wunsch an Politik, den man nur schwer erfüllen kann? Verlässlichkeit durch längere Linien und Perspektiven? Oder müsste da mal nachgebessert werden?
Also ich glaube, der Wunsch ist schwer zu erfüllen, aber auch von der Sache her macht es keinen Sinn, trotz dauernd hin und her nachzubessern. Dann ist in 3 Tagen wieder ein anderer Befund. Ich glaube, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, muss man wissen, dass es da die und die anderen Ausreißer geben kann und die Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Und da ist die Frage der Verlässlichkeit der Informationen und damit der Ruhe in der Bürgerschaft auf der einen Seite und der kurzfristigen Reaktion auf Veränderung. Das kann man bei individuellen Patienten machen, aber ich glaube, das kann man nicht in einer so großen Menge machen. Dann muss man einkalkulieren, dass es die ein oder andere Problematik gibt. Das sollte man auch öffentlich kommunizieren, dass, wenn man die und die Entscheidung betrifft, trotzdem das und das Risiko ist, sodass die Öffentlichkeit nicht das Gefühl hat, die sind kopflos, sondern sie wissen, dass das Risiko besteht. Die wollen aber nicht dauernd Hü und Hott sagen, aus Verlässlichkeitsgründen. Und dann kann man das, glaube ich, handhaben. Es geht darum, das Vertrauen der Menschen zu behalten.
Virtuell an meiner Seite, jetzt per Telefon, hoffentlich in besserer Qualität, die SPD-Politikerin Gesine Schwan. Im letzten Jahr eine der Kandidatinnen um den Parteivorsitz der Sozialdemokraten. Frau Schwan, Sie sind es nicht geworden und waren dabei in bester Gesellschaft. Olaf Scholz ist es ja auch nicht geworden, aber nichtsdestotrotz ist er der Kanzlerkandidat Ihrer Partei. Heute hat das Bundeskabinett beschlossen, wann die Wahl sein wird, die Bundestagswahl, nämlich am 26. September 2021. An diesem Tag, kurz nach 18 Uhr, Frau Schwan, Hand aufs Herz, sehen wir da einen strahlenden Sieger Olaf Scholz?
Wir sehen hoffentlich einen strahlenden Mitsieger Olaf Scholz.
Mitsieger, was ist denn ein Mitsieger?
Naja, also ich glaube, dass es im Wesentlichen darum geht, einen entschiedenen Politikwandel insofern herbeizuführen, dass endlich die Fragen der Umwelt, der sozialen Gerechtigkeit, der Europapolitik nicht mehr dauernd auf Sicht fahren und kurzfristig und ohne Mut geschieht, sondern dass das mit Perspektive geschieht. Dasselbe gilt für die Migrationspolitik, die Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch für die europäische, vor allen Dingen Finanzpolitik. Und da, glaube ich, gibt es einige Parteien, die sind untereinander näher und es gibt andere, die sind nicht nah miteinander, sondern die blockieren sich dauernd. Das ist auch jetzt immer noch in der Großen Koalition der Fall. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch ein Verdienst der agierenden Politiker, und zwar aller, auch der Union, und der Parteiführung, dass das Ganze gegenwärtig doch ohne große Eklats und ohne wahnsinnige Streitereien stattfindet. Das ist, glaube ich, etwas, was gewünscht wird, dass eine Regierung auch gut durcharbeitet. Das hat sie getan und das ist schon eine ganze Menge.
Ja, vielleicht ist es auch wirklich noch nicht der Moment für Wahlkampf. Andererseits, die SPD hat sich ja relativ früh entschieden zu sagen, in gewisser Weise ist jetzt doch schon Wahlkampf, indem man gesagt hat, Olaf Scholz ist unser Kanzlerkandidat. Jetzt habe ich heute die Süddeutsche Zeitung gelesen, da gibt es so einen schönen Titel, Alle lieben Scholz. Weil er eben gerade 1 Milliarde nach der anderen verteilt und auch verteilen kann. Und dann schaue ich mir die Umfragen an und wer profitiert wieder einmal nicht? Die SPD.
Ja, weil ich glaube, es ist viel zu kurz gesehen und ich denke, so kurzsichtig ist auch Scholz gar nicht, zu meinen, dass die Partei, die das meiste verteilt, die meisten Stimmen bekommt. Das ist ja gar nicht der Fall. Es geht ja eigentlich darum, zu fragen, von wem erwarten Politikerinnen und Politiker, dass sie die Lösung der großen Herausforderungen, die jedenfalls für diese Wählerinnen und Wähler sind ja nicht alle dieselben, bestehen, dass sie die auch meistert, wer ist optimistisch, wer hat Dynamik, wer ist wirklich, denkt die Probleme durch und bringt sie voran. Und wer hat vertrauenswürdiges Personal? Und die Union, die steht natürlich immer noch jetzt bei den Umfragen im Zeichen der Kanzlerin. Das muss man sehen, wie das anders wird. Und Wahlkampf macht ist ja gar nicht mit der Nominierung von Scholz betrieben worden, sondern da ist etwas geklärt worden. Seitdem ist Ruhe im Karton. Und wo der Wahlkampf indirekt dauernd stattfindet, ist ja bei der Union mit den drei Kandidaten dafür. Mhm. Also ich finde, mehr kann man im Moment nicht verlangen. Man soll darauf auch nicht schielen. Ich finde die Position richtig, dass man jetzt möglichst richtig gute und zwar an den eigenen Werten gemessene Politik macht. Und dann fängt der Wahlkampf noch früh genug an.
Mehr kann man nicht verlangen, sagen Sie. Würden Sie das auch beziehen auf die Umfragewerte? So 15, 16, maximal mal 17% für die SPD ist einfach nicht mehr drin, auch mit dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz?
Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine, mehr kann man im Moment von den agierenden Politikerinnen und Politikern nicht verlangen. Und wie sich das dann später verschiebt, das werden wir noch sehen. In der Politik ist ein Dreivierteljahr eine Riesenewigkeit. Also da kann noch ganz viel passieren. Und wenn man da etwas Verlässliches machen will, dann muss man eben unabhängig von Umfragen verlässliche Politik machen.
Aber was muss denn dann, Frau Schwan, was muss denn dann von SPD-Seite und auch von Scholz-Seite passieren, damit da was passiert?
Also ich habe prinzipiell zwei Vorschläge, die sind auch, habe ich auch schon intern gemacht. Das eine ist, dass sich Olaf Scholz im Laufe der Zeit mit Personen noch umgeben muss, die für sozialdemokratische Politik, für deren Grundausrichtung bekannt sind in der Bevölkerung und die auch Sympathiewerte genießen, die also auch Sympathieträger sind. Ich glaube, ein Teil davon ist immer personale Sympathie, die da eine Rolle spielt und das muss noch mehr geschehen. Scholz deckt einen Teil der Gesellschaft ab, aber andere nicht. Da muss er, glaube ich, die Personalpalette noch etwas erweitern. Der zweite Punkt
ist... Da darf ich ganz kurz einhaken, Frau Schwan. Natürlich haben Sie jetzt meine Neugier geweckt und die der vielen Hörerinnen und Hörer. Haben Sie mal ein paar Namen?
Naja, es gibt ja im Vorstand noch mehr, die man noch mehr herausstellen kann. Die Vorsitzende in Schleswig-Holstein zum Beispiel ist, da will ich mich jetzt nicht reinmischen, ich kann die Neugier verstehen, aber es kommt mir viel mehr darauf an, dass die Funktionen klar sind und da gibt es Sympathieträgerinnen und Sympathieträger. Und der zweite Punkt ist, dass es meines Erachtens wichtig ist, eine Offensive zu machen in der Stärkung der Bürgerteilhabe auf der kommunalen Ebene. Wir brauchen gut durchdachte, und das kann man machen, Bürgerteilhabe auf der kommunalen Ebene. Und die müssen das auch direkt spüren. Zum Beispiel schlage ich vor, dass bei diesen Lausitz-Riesensubventionen, die es da gibt, bis 38 ein Teil nicht über komplizierte Programme, wo dann immer die üblichen Verdächtigen mit guten Beziehungen zu den Landesregierungen und auch zu den Programmformulierern die Programme bekommen und mit Riesenabteilungen für beantragen, sondern dass es flächendeckend auch für kleinere Kommunen möglich ist, indem an jede Kommune pro Person 1 Euro pro Jahr gezahlt wird und die Kommunen sich aber Entwicklungspläne machen müssen mit den Gewählten und auch mit NGOs und Unternehmen zusammen, um auf diese Weise Projekte für die Zukunft zu formulieren. Dass jeder sofort merkt, da ist etwas und dass es nicht vorbeigeht an den Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, die Partizipation mit der repräsentativen Demokratie vereinbar auf der kommunalen Ebene und zwar mit unkonventionellen Mitteln, das wäre etwas, womit die SPD mal auch den Eindruck erwecken könnte, dass sie nicht nur staatstragend ist, sondern auch Fantasie hat.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem Blick auf die Themen dieses Mittwochs. Dazu zählt ein Maßnahmenkatalog von verschiedenen Ministerien und des Kanzleramtes, der heute vorgelegt wird zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Angestoßen wurde der ganze Prozess nach den Attentaten zunächst von Halle und dann von Hanau.
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift.
Bundeskanzlerin Merkel war das nach dem Anschlag von Hanau. Heute also soll es Gegengifte geben. Ich habe noch eine weitere Stimme, die ich hier einspielen möchte, bevor wir darüber sprechen, mit Gesine Schwan, der früheren Präsidentin der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder, heute Präsidentin der Viadrina-Governance-Plattform, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für die Förderung von demokratischen Prozessen einsetzt. Diese andere Stimme kommt von Robert Habeck und die ist relativ knackig und präzise.
Der Kabinettsausschuss muss meiner Ansicht nach ein Ergebnis produzieren, sonst ist es wirklich der doppelte ausgestreckte Mittelfinger, nicht nur zur migrantischen Community, sondern im Grunde zur Zivilgesellschaft insgesamt.
Sagt Robert Habeck, die Demokratieförderung, das ist der eine Aspekt und gleichzeitig Kampf gegen Rechtsextremismus, darum geht es heute. Und ich kann Ihnen gerade mal kurz erklären, was auch die Streitpunkte sind. Einerseits die Frage, inwieweit ist das ein Thema, über das man nur redet oder mit wem man da auch redet. Nämlich die Frage, nämlich inwieweit eben der migrantische Teil auch der deutschen Bevölkerung daran beteiligt ist. Eine zweite Streitfrage ist die, ob wir ein Demokratieförderungsgesetz brauchen. Und hinter diesem Demokratieförderungsgesetz steckt letztendlich der Gedanke, dass man den vielen Projekten, die es dort gibt, die meistens auf Jahresbasis oder Mehrjahresbasis nur finanziert werden, eine dauerhafte Finanzierung sicherstellt und dadurch eben nicht so viele Brüche hat und auch nicht solche Initiativen davon abhängig macht, ob es quasi Regierungswechsel gibt, nicht andere Prioritäten und damit wichtige Arbeit wieder unterbrochen wird. Wir haben auf dem Tisch liegen, auf dem Kabinettstisch liegen eben die sagen ein Maßnahmenkatalog, verschiedene Aspekte, die man im Kampf gegen den Rechtsextremismus in Angriff nehmen will. Ist das ein dringend notwendiger Kampf, eine dringend notwendige Aktion?
Ja, die Demokratiestärkung gegen den Rechtsextremismus ist dringend notwendig. Aber damit sage ich auch schon, meines Erachtens hilft es nicht so sehr, jetzt einzelne Argumente mit denen zu betreiben. Es hilft natürlich, mit einzelnen Gruppen sich zu verständigen, die da besonders anfällig sind. Aber ich glaube, in der Breite muss man den Bürgerinnen und Bürgern mehr Möglichkeit geben, etwas politisch zu tun. Selbst den AfD-Anhängern, den darf man nicht folgen, aber die muss man einbeziehen. Denn ich glaube, nur wenn sie an eigenen Erfahrungen merken, sie können in dieser Demokratie etwas Konstruktives, Positives für sich machen, nicht jetzt Propaganda oder Wehrzeug, dann ist eine Chance. Also nicht nur über den Kopf, wohl über vor allen Dingen Jugendarbeit und sowas und Sportarbeit und alle solche Sachen, aber dann eben auch über mehr gute Partizipation.
Aber wie sieht die konkret aus? Also ich habe es gerade kurz dargestellt, welchen Streit es da auch gibt oder Uneinigkeit über dieses sogenannte Demokratieförderungsgesetz. Da geht es ja um die Finanzierung von Initiativen, dass die dauerhaft gesichert wird. Ist das ein wichtiger Bestandteil oder ist das auch etwas, ich frage das so mit dem kleinen Verdacht, dass man manchmal auch mit diesen Initiativen vielleicht gar nicht die erreicht, die man erreichen müsste?
Naja, das kann man an keiner Stelle immer sicher sagen, dass man die erreicht. Aber es ist eine allgemeine Erfahrung mit solchen Bürgerinitiativen und NGOs, die sich auf bestimmte Aspekte des gesellschaftlichen Lebens und der Sicherung der Demokratie konzentrieren, dass es sehr schwer ist, solche Anträge zu machen, dann für 2-3 Jahre vielleicht was zu machen und dann bricht es wieder ab. Dass da eine Kontinuität erforderlich ist, ist klar. Nun wissen wir auch, dass in sogenannte institutionelle Förderung von solchen Initiativen sehr unbeliebt ist, weil man die Sorge hat, das hört dann gar nicht auf und das wird dann eine Selbstbedienung von Initiativen. Die Gefahr besteht natürlich. Insofern muss man auch immer wieder evaluieren, was kommt dabei raus, was sie da machen. Aber trotzdem, ich weiß es selbst, ich leite, seitdem ich emeritiert bin, eine NGO, wie schwierig es ist, selbst in wichtigen gesellschaftlichen Anliegen immer die Finanzierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht für mich, ich lebe ja von der Pension, aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, damit man kontinuierlich solche Projekte machen kann. Und alle diese Projekte sind inhaltlich langfristig. Sie wirken nicht in 2 Jahren. Damit kann man nichts erreichen. Man muss immer langfristig arbeiten.
Brauchen wir was über solche Projekte hinaus?
Naja, ich sage ja, die Ausweitung der Teilhabe auf der kommunalen Ebene. Ich plädiere für kommunale Entwicklungsbeiräte, in denen die Bürgermeister die Gewählten mit Bürgerinitiativen und auch Unternehmensvertretern zusammenbringen und sagt, so, wie wollt ihr in den nächsten 5 bis 10 Jahren eure Gemeinde, eure Stadt haben? Wie wollt ihr da leben? Was braucht ihr? Was sind eure wichtigsten Punkte? Und die in einen Entwicklungszusammenhang stellen und dann für die einzelnen Projekte, natürlich muss man dann Finanzierung entweder von außen beantragen oder den inneren Kommunalhaushalt etwas verändern. Aber mitmachen dabei, alle da, das ist wichtig. Und zum Beispiel in Augustusburg in Sachsen, es gibt es einen sehr rührenden Bürgermeister, der das gemacht hat. Und der sagt immer wieder, übrigens auch vom ehemaligen Senator in Berlin, Streeter, dem Entwicklungs- und Bausenator, habe ich das gehört, die Bürgerinnen und Bürger, wenn ihnen da kleine Summen zur Verfügung gestellt werden, um ihre Zukunft gemeinsam mitzugestalten, dann wirkt das wie Wunder und die gehen sehr gewissenhaft mit dem Geld um.
Aber ich meine, Frau Schwan, wir haben doch aber die Situation, dass wir in vielen ländlichen Regionen, nicht nur in Ostdeutschland, aber gerade dort gar nicht mehr genug Kandidatinnen und Kandidaten finden, häufig bei Kommunalwahlen, obwohl ja all diese Möglichkeiten, da direkt vor Ort Politik zu gestalten, mehr oder minder ja auch gegeben sind.
Nein, die sind nicht so sehr gegeben, weil sie oft keine Finanzierung haben. Aber mein Weg ist ja gerade einer, dass man jetzt nicht Kandidaten finden muss, die sich für so und so viele Jahre festlegen, das und das zu machen, sondern dass man sie für eine gewisse Zeit mit ranholt in die Verantwortung, in die Zukunftsstrategie. Und dann können sie gleichsam positiv politisch Blut lecken. Dann können sie sich hineinbegeben. Wenn man das nur von außen macht, dann, wenn man da nicht reingebracht wird und in diese Verantwortung lernt, dann ist das ganz schwer. Mein Weg ist gerade einer, Menschen mehr und mehr dann auch für kontinuierliche politische Arbeit zu gewinnen.
Heute verhandelt das Bundesverwaltungsgericht über etwas, was weit weg von Deutschland passiert ist, im Jemen im Jahr 2012. Ein Tag, an den sich einer der Kläger, Faisal bin Ali Chaba, so erinnert.
Der 29. August war ein schwarzer Tag. Er begann gut, mein Sohn hatte gerade geheiratet und wir feierten ausgiebig. Ich saß abends um 9 mit meiner Familie beim Essen, als ich das Brummen der Drohnen hörte. Ich konnte sie nicht sehen, aber einen Moment später sah ich ein rot-oranges Licht und dann erschütterte ein Raketeneinschlag unsere Fenster. Es war unvorstellbar. Es war, als würde der Berg explodieren. Überall waren Leichenteile und Blut. Da wussten wir, dass Salim und Walid tot waren.
Das sind die Erinnerungen des Vaters eines der getöteten Zivilisten an einen Drohnenangriff im Jemen, ein US-amerikanischer Drohnenangriff, der mithilfe von Technik gesteuert wurde von der US-Basis im deutschen Ramstein. Deshalb die Klage dieser 3 Jemeniten hier in Deutschland mit diesem Ziel.
Die Kläger möchten erreichen, dass die Bundesregierung bewaffnete Einsätze von Drohnen im Jemen unterbindet, sofern diese von den USA aus unter Zuhilfenahme etwa von Relaisstationen der RBS Ramstein durchgeführt werden. Mit diesem Anliegen scheiterten sie in beiden Vorinstanzen. Das Oberverwaltungsgericht Münster gab der Klage aber teilweise statt und verpflichtete die Bundesregierung gegenüber den Vereinigten Staaten auf die Einhaltung des Völkerrechts bei der Nutzung der RBS für Drohneneinsätze hinzuwirken.
Soweit Silvia Stadel über die Klage, die heute verhandelt wird. Frage nach der Einschätzung meines heutigen Gastes, Ann-Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und unter anderem auch zweimalige Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Frau Schwan, macht sich Deutschland hier mitschuldig?
Na, Deutschland ist und alle Politiken machen sich immer mitschuldig, wenn sie an Waffengängen beteiligt sind. Rechtlich vielleicht nicht, moralisch immer, aber die Menschen kommen aus Schuld gar nicht raus. Wenn man sich nicht beteiligt, macht man sich auch oft schuldig. Das heißt, erstens, ich kann zu der völkerrechtlichen Sache konkret nichts sagen, weil ich mich damit nicht genug beschäftigt habe. Das wäre unseriös. Aber ich glaube, dass diese ganze Drohnensache und dann die gegenseitige Abhängigkeit, zumal wenn es eine Administration ist, mit der man überhaupt nicht zurechtkommt, das wird ja jetzt sich ändern, glücklicherweise in den Vereinigten Staaten, dass das ein großes, großes Problem aufwirft. Die automatische taktischen Waffen. Ich meine, man kann natürlich eine Hochzeitsgesellschaft auch mit ganz normalen Waffen zerschießen. Das ist ja leider alles furchtbar. Aber die besondere Problematik der automatischen Waffen ist ja nicht nur, dass man dann Airbases benutzt, sondern dass die Schwelle, die einzusetzen, sich erniedrigt, weil man gar nicht so merkt und gar nicht involviert ist, sondern man schickt so ein Ding los und das richtet dann Unheil an. Das ist eine Debatte, die auch in der Politik geführt wird, auch in meiner Partei sehr geführt wird, wie weit solche Drohnen und Bewaffnung mit Drohnen erlaubt ist. Das Argument ist immer, wenn man damit Soldatenleben schützt, dann ist das wichtig und dann darf man das nicht ablehnen. Aber auf der anderen Seite ist eben damit die Schwelle des Einsatzes so erniedrigt, dass das auch Krieg fördern kann und Waffengänge fördern kann. Mhm.
Sie sagten gerade, Frau Schwan, dass Sie hoffen, dass sich das mit der neuen amerikanischen Regierung und Administration ändern wird. Ich meine, man muss dazu sagen, die große Ausweitung der Drohnen, des Drohnenkrieges, der Drohneneinsätze war unter Obama. Und ja, Sie haben die Diskussion in Ihrer Partei angesprochen. Also da denkt man ja auch lauter darüber nach, den Widerstand aufzuheben gegen das, was die Union schon länger will, dass man auch deutsche Drohnen bewaffnen könnte. Und
eben gerade von dieser Diskussion spreche ich, weil ich auch daran nicht beteiligt war, aber davon erfahren habe. Und ich sage ja, das Argument ist dann auch, dass man eben deutsche Soldaten auf diese Weise schützt und dann hat die SPD Sorge vor dem Pranger, an dem sie öffentlich steht, wenn sie deutsche Soldaten nicht schützen will. Ich weiß, dass Rolf Mützenich große Vorbehalte hat gegenüber solchen Drohnen und viele in der Partei, weil doch immer die SPD doch noch ein großer Teil Friedenspartei ist. Aber ich hoffe, dass man im Grunde diesem Dilemma entgehen kann, indem man viel mehr vorbeugende Konfliktvermeidung macht. Das ist so viel wichtiger. Die Diskussion hat sich jetzt so eingeengt und da ist, glaube ich, die Union auch ganz besonders treibend auf mehr oder weniger Geld in den Etat und Aufrüstung. Und auch unsere militärische Sicherheit wird dadurch nicht erhöht, sondern Sicherheit und Frieden hängen von so vielen Dimensionen vorausschauender Politik ab, vor allen Dingen etwa in der Sahelzone, dadurch, dass man auch viel mehr Menschen aus dem Gebiet, aus der Zivilgesellschaft, auch NGOs einbezieht, um Konflikte und zu lösen und Verständigungsprozesse voranzugeben. Die rein militärische Antwort auf alle diese Fragen bringt eigentlich inzwischen keinen Konflikt mehr zu Ende. Das ist das große Problem. Also ich glaube, viel, viel mehr zivile Friedensarbeit ist da überall vonnöten. Und ich weiß, im Jemen ist ja sowieso dann natürlich die Stellvertreter der Kriegssituation noch mal ein sehr komplizierender Umstand, da diese beteiligten Länder, Iran, Saudi-Arabien und so weiter, zu mäßigen, ist natürlich eine Irrsinnsarbeit. Ich selbst hätte Sorgen vor solchem Drohneneinsatz. Vor allen Dingen aber, glaube ich, muss es eben eine Verständigung geben, und Sie sagen, das ist unter Obama geschehen, muss es daraus lernen, dass es auch mit Demokraten nicht einfach ist, eine Verständigung geben, wenn es solche Einsätze gibt. Die US-Luftwaffe oder die US-Militär wird das nicht jetzt einfach pauschal zugestehen, das glaube ich nicht. Aber man muss daran weiterarbeiten, denn in gewisser Weise macht sich Deutschland damit natürlich schon schuldig, weil es beteiligt ist mit der zur Verfügungstellung.
Die EU-Kommission hat am Vormittag einen Aktionsplan vorgestellt zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Stärkung von Frauen in der Außenpolitik. Frau Schwan, Sie bewegen sich ja seit vielen Jahren mal eher als Beobachterin, als Politologin, mal als aktiv politisch Handelnde in dieser politischen Welt. Ist das denn aus Ihrer Wahrnehmung nur eine Frage der Gerechtigkeit, also dass Frauen einfach genauso gut an die Machtpositionen kommen wie Männer? Oder verändert es auch das Ergebnis von Politik, wenn mehr Frauen dran sind an den Schalthebeln?
Jedenfalls ist es dieser zweite Aspekt, der mich noch mehr interessiert. Aber natürlich ist die Gerechtigkeitsfrage auch eine. Nur ich denke, man kann auch viel besser argumentieren. Und ich habe mich damit dann auch immer viel leichter getan, zugunsten von Frauen zu argumentieren, wenn man sagt, was dabei rauskommt, ist dichter am Gemeinwohl. Wir haben ja x Studien, dass zum Beispiel Diversity, also Vielfalt von Entscheidungsträgern, dazu beiträgt, dass die Dinge sorgfältiger und aus verschiedenen Perspektiven Perspektiven betrachtet werden. Und das ist im Grunde eine wichtige Vorstufe dafür, gemeinwohlorientiert zu entscheiden, weil eben Gemeinwohl nicht vom Himmel fällt, sondern aus einer Vielfalt auch gegensätzlicher und konflikthafter Interessen dann etwas herauszufinden, was für alle einigermaßen gut erträglich ist.
Frau Schaun, darf ich da gerade mal einhaken? Also das heißt, Frauen machen eher Politik fürs Gemeinwohl und Männer dann im Umkehrschluss eher für Partikularinteressen oder nur für sich selbst?
Das ist eine nette Zuspitzung. Nein, ich habe jetzt erstmal davon gesprochen, wie bei Diversity, und da werden die Frauen ja auch oft mit eingerechnet, die Vielfalt der Perspektiven dazu beiträgt, in der Entscheidungsfindung auch der Männerperspektiven, also die Vielfalt der Perspektiven, gemeinwohlorientiert zu arbeiten. Aber bei Frauen ist nochmal das Besondere, dass es eine Tendenz gibt von Frauen, das Machtverständnis weniger als Gegenmacht, als Unterdrückung und auch als sozusagen Quelle der Befriedigung, weil man die anderen unter sich hat, zu verstehen, sondern dass Frauen eher an gelungenen Beziehungen liegt und damit Macht auch das Hannah-Arendt-Verständnis von Macht hat. Max Weber hat ja Macht ganz typisch verstanden als Gegenmacht. Macht ist sinngemäß das, was andere dazu bringt, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Bei Hannah Arendt, die nennt das Gewalt und sagt, nein, Macht ist die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und zu gemeinsamen Projekten zu finden. Und da entsteht wirklich Macht, um die Projekte umzusetzen. Sie war keine Feministin, aber ich finde, das ist ein eher weiblicher Begriff. Ich bin ja auch früher als Kandidatin oft gefragt worden, warum ich als Frau nach Macht giere. Und ich habe gesagt, gieren tue ich nicht, aber ich möchte Macht haben für solche gemeinsamen Projekte. Mhm. Und ich glaube, in diesem Sinne, dass Frauen sich auch in ihrem Selbstwertgefühl nicht so sehr gesteigert werden fühlen dadurch, dass sie anderen verfehlen können, sondern dass sie von anderen angenommen sind, bejaht sind, positiv sind. Das sind ja alles soziologisch, historisch, kulturelle Begründungen. Das führt dazu, dass in einer Welt, wo wir sowieso nicht mehr mit Gegenmacht die Probleme lösen können, sondern nur durch Verständigung, dass dieser Sinn für Verständigung, für andere Meinungen, für Gesten, für andere Signale viel mehr aufgenommen wird von Frauen und dann sie eben auch versuchen, aus dem Team etwas Gemeinsames zu machen.
Aber Frau Schwan, hat sich das nicht auch ein bisschen emanzipiert von der Geschlechterfrage, was Sie gerade beschreiben? Also ich hatte hier vor einigen Wochen Robert Habeck sitzen in der Sendung. Das ist schon eine ziemlich andere Männlichkeit, ein ziemlich anderes Machtverständnis auch. Eher ein weibliches, würde ich dann in Ihrem Bild vielleicht sagen, als zum Beispiel das eines Joschka Fischer.
Ja, aber genau das wollte ich gerade ansetzen, zu sagen, dass genau dies jetzt mehr auch auf männlicher Seite geschieht. Und zwar dadurch, dass sie viel mehr mit kleinen Kindern zu tun haben. Das ist meine These. Die Sozialisierung durch Kinder, durch kleine Kinder und damit auch die Änderung, also man kennt ja als Mann ganz anders die Menschen, wenn man eben mit Babys zu tun hat, die man nicht in die Ecke stellen kann, weil sie einen mit dem Schreien kaputt machen, wo man sich drauf einlassen muss. Wenn sie mit Schwäche zu tun haben, wenn sie Kranke pflegen. Das ist eine ganz wichtige die Sozialisierung, die für Frauen gewirkt hat. Und je mehr Männer das dann auch machen, desto besser werden sie. Und ich weiß, dass Robert Habeck ganz bewusst auf diesem Gebiet der Rolle der Familienarbeit und der Teilung der Familienarbeit immer überzeugt war und das auch gemacht hat. Und das kommt ja auch sehr positiv bei vielen an. Also ich glaube, es ist eine Sozialisationsfrage. Und in dem Maße, wie die Familienarbeit, die Rollenverteilung gleich verteilt wird, nicht stur, muss nicht jeder 50% sein, aber beides können, Berufsarbeit und Familienarbeit, ändert sich auch das Männlichkeitsideal. Und übrigens ist die große Chance, denn die Frauenemanzipation, wo Frauen immer noch schlechter dran sind faktisch, aber längst letztlich auf der Gewinnerstraße sind, hat auch dazu geführt, dass viele radikale junge Männer sich so noch mehr radikalisieren, weil sie ihr Männlichkeitsbild nicht mehr bedienen können. Und wenn man das in die Partnerschaftlichkeit bringt, ihr Männlichkeitsideal, dann können sie gewinnen. Sonst verlieren sie nur. Junge Türken haben das Gefühl, sie verlieren nur. Aber wenn sie sich auf die Route begeben, wir lernen noch viel mehr dazu, wir kriegen mehr Kompetenzen, wir haben Partner, wir sind Partner, dann ist das ein Gewinn.
Gesine Schwan war mein Gast, der SPD-Politikerin und Politikwissenschaftlerin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich und für das schöne Gespräch.
Einen schönen Tag Ihnen. Tschüss.
Alles Gute auch für Sie. Danke. Tschüss.